Was die Seelsorgeberufe betrifft, machen wir sowohl von den Studiengängen, von den Ausbildungsgängen als auch von den Einstiegsszenarien ganz klare Angebote mittlerweile nicht mehr nur an junge Menschen, sondern auch an Menschen, Frauen nach der Familienphase, weil wir gezielt wissen, da ist eine Kirchenbindung da, die interessieren sich noch, die können mit ihrer Erfahrung genau diese Berufe bereichern.
Sie können mit Ihrer Erfahrung genau diese Berufe bereichern. Das klingt doch gut in den Ohren von Menschen, die Mitte 50 und älter sind. Aber warum nur in Seelsorgeberufen? Immerhin, die Kirchen sind nach dem Staat der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland. Rund 500.000 Menschen arbeiten für die evangelische oder die katholische Kirche. Deshalb ist Georg Betzing als Bischof von Limburg und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz durchaus auch einflussreicher Arbeitgeber. Georg Betzing und ich, wir haben uns Anfang der 80er Jahre des vorigen Jahrtausends in Trier kennengelernt. Wir haben dort Theologie studiert, ich zusätzlich auch Psychologie. Georg wollte immer schon Priester werden, ich immer schon Journalist. Das ist uns beiden gelungen, aber seit Studienzeiten haben wir uns nicht mehr getroffen oder miteinander gesprochen. Also war ich nicht so optimistisch, als ich für ein Podcast-Interview angefragt habe, aber es kam überraschend schnell, erfreulich schnell, eine Zusage und ein gutes, ausführliches Gespräch. Ich mache zwei Episoden draus. Georg Betzing ist nämlich am 13. April 1961 geboren, wird also in diesen Tagen 63 Jahre alt und wäre damit als Durchschnittsdeutscher im besten Alter, um Rentenpläne zu machen. Macht er welche? Hört ihr gleich. Wir sprechen darüber, was ihm Arbeit bedeutet und über die Möglichkeiten von Kirche als Arbeitgeber, Impulsgeber für die Gesellschaft zu sein. Zunächst aber geht es ein bisschen um alte Zeiten. Da dies ein öffentliches Gespräch ist, spreche ich Georg mit Herrn Bischof an. Bischof Betzing, gibt es denn ein Foto aus Ihrer, aus unserer Jugendzeit, das Sie sich heute noch gerne anschauen und sagen, ja, das ist der Georg von damals?
Ja, das gibt es tatsächlich. Ein Foto aus dem Hörsaal von Karl Lehmann in Freiburg. So, das muss Juni 83 gewesen sein. Und da sitzen wir, also man sieht voller Hörsaal, aufmerksam, gespannt, so irgendwie ein bisschen arbeitsam. Also das habe ich in guter Erinnerung.
Karl Lehmann, damals Professor in Freiburg, später Ihr Vorgänger im Amt als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Wie sah denn der Student Georg Betzing damals aus?
Ja, der Student sah gar nicht wesentlich anders aus, nur heute älter. Also ich sage mal, ja doch, ein bisschen ein braves Bübchen, vielleicht noch etwas mehr Haare, etwas mehr Farbe in den Haaren. Aber so die Haltung, ich erkenne mich wieder.
Wie würden Sie denn den Satz vervollständigen, ein Ereignis, das mich damals in meiner Jugend sehr geprägt hat?
Das war?
Also mir fallen zwei ein. Sommer 1969, da war ich Kind, dann noch mit Jugendlicher, Apollo 11, Mondlandung. Wir haben in demselben Jahr das erste Fernsehgerät bekommen zu Hause. Und ich weiß, wir durften nachts aufstehen. Meine Brüder, die 5 und 6 Jahre älter sind, und ich, meine Schwester, die musste im Bett bleiben mit 3 Jahren. Das ist ein unglaublich erinnerungsstarkes Bild in mir, diese Mondlandung. Und dann der Tod Pauls VI., des Papstes meiner Kindheit und Jugend, würde ich sagen. 6. August 1978, da war ich 17 und irgendwie auch entschlossen, Theologie zu studieren, Priester zu werden. Und da erinnere ich mich weniger an den Tod selber, als daran, dass das Fernsehprogramm geändert wurde von jetzt auf gleich. Der ganze Abend wurde im Öffentlich-Rechtlichen verändert und das war wirklich eine Nachricht, die alles bewegt hat, wo ja noch keine so starke Mediengesellschaft war.
Dann hätte ich jetzt noch einen Halbsatz, der ganz gut dazu passt, zum Vervollständigen. Kirche war damals.
Ja, ein sehr starker gesellschaftlicher Faktor, auch in der Öffentlichkeit, war damals Volkskirche und war und ist für mich persönlich Heimat.
Bevor wir jetzt zu sehr nostalgisch werden, Sprung in die Gegenwart. Und auch da die Frage nach einem Foto aus jüngerer Zeit, wo Sie sagen, da sehe ich mich gut getroffen, da erkenne ich mich wieder.
Also, das fällt mir jetzt viel schwerer, weil es natürlich in den letzten Jahren unglaublich viele Fotos gibt und ich gucke keine. Es gibt zu viel und ich sehe mich nicht gern. Aber gestern hat mir meine Schwester noch gesagt, eine alte Lehrerin hätte mich bei der Amtseinführung vom neuen Bischof in Paderborn gesehen und hätte gemeint, ich hätte so ernst geguckt. Da würde ich sagen, lieber sehe ich mich, wenn ich lache, wenn ich freundlich unterwegs bin. So.
Okay, ein Tipp an die Fotografen.
Genau.
Ja, das also der ernste Blick, das könnte ja was mit dem Amt zu tun haben. Auf der Skala von 1 bis 10, wenn die 1 für Bürde steht und die 10 für Würde des Amtes, welche Zahl wählen Sie für das aktuelle Gefühl?
Also da würde ich mal sagen 3,5.
Also neigt deutlich zur Bürde, ne?
Ja.
Aus Gründen, ne, die wir in Nachrichten hören, ist jetzt hier nicht unser zentrales Thema, weil ich möchte darüber sprechen, dass Sie in wenigen Tagen 63 Jahre alt werden, 1961 geboren. In dem Alter denkt der Durchschnittsdeutsche intensiv über das Ende seines Erwerbslebens nach. Wie ist das bei Bischof Betzing?
Ja, das begegnet mir auch. Also wenn ich Leute treffe, schon seit Jahren, Klassenkameraden, die sagen, auch Studienkollegen, ich bin im Frühruhestand, ich bin aus gesundheitlichen Gründen aus dem Besuch raus, ich trete kürzer. Das ist für mich ehrlich gesagt überhaupt keine Perspektive. Denn ich darf, wenn der liebe Gott mitspielt, bis 75 arbeiten.
Das Dürfen kommt mit dem Lachen und ist ernst gemeint, oder?
Ich arbeite gern. Also ich könnte mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, aber das hat wahrscheinlich ja auch mit persönlicher Lebensplanung zu tun, dass ich jetzt in 2 Jahren in Ruhestand ginge. Also da wüsste ich noch nichts mit mir anzufangen, ehrlich gesagt. Ich arbeite gern, stecke mittendrin, bin ja jetzt 8 Jahre hier in Limburg und habe für die nächsten 12 Jahre noch ganz schön Perspektive auch vor. Also das ist überhaupt nicht mein Lebensgefühl.
Jetzt müssen wir vielleicht sagen, normale Priester dürfen oder müssen mit 70 in Ruhestand gehen und Bischöfe dürfen ab 75 einen Rücktritt anbieten. Ne? Und ob der angenommen wird, das ist nicht sicher.
Ja, also müssen mit 75. Ja, und natürlich gibt es auch gesundheitliche Gründe oder andere, früher zu gehen. Und ehrlich gesagt, bei der Belastung des Arbeits, des Amtes, weiß ich auch nicht, ob das lange noch tragbar ist, dass man bis 75 in diesem Amt steckt. Und es gibt ja mittlerweile auch Bischöfe, die gehen früher aus bestimmten Gründen.
Ich würde gerne nochmal auf Ihr Verhältnis zur Arbeit zu sprechen kommen. Da war vorhin schon eine Andeutung, ich arbeite gerne. Mhm. Welchen Stellenwert hat Arbeit in Ihrem Leben?
Also ich kann das wirklich sagen. Ich kann mir ein Leben ohne Arbeit nicht vorstellen im positiven Sinn. Das ist für mich mit weniger mit den belastenden Elementen als mit dem Thema Gestaltungsmöglichkeit verbunden. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wenn man in einer leitenden Position ist, dann kann man echt in den Grenzen des immer Möglichen etwas gestalten, etwas bewegen, etwas verändern. Aber dazu braucht es subtile Arbeit, kleinteilige Arbeit, Fleiß, Anstrengung, das alles gehört dazu, hat für mich aber keinen negativen Klang.
Das waren jetzt die Freuden der Arbeit gestalten als wichtiges Wort. Was gibt Kraft?
Ja, Kraft gibt mir, dass ich immer noch denke, ich konnte meinen Traumberuf ergreifen. Mhm. Man sagt ja so, Priester, Bischof, das ist Beruf und Berufung zugleich. Also da kommt das Innere und das Äußere zusammen. Und das ist in der Tat auch so. Nicht total deckungsgleich, aber ich habe meinen Traumberuf. Ich könnte mir keinen schöneren vorstellen. Ich möchte auch nie einen anderen ergriffen haben.
Ich frage jetzt aber trotzdem nach dem, was den Traum nicht perfekt macht. Also was gibt's denn, was mögen Sie bei der Arbeit nicht?
Ja, also es gibt Elemente, die sind viel befreiender, erhebender. Ich bin unheimlich gern unter Menschen. Das bringt die Seelsorge ja mit sich, der Gottesdienst, kirchliches Leben. Ich kann das jetzt wieder sehr stark tun. Was ganz wichtig ist, ich muss Entscheidungen treffen. Das muss jeder in Führungsaufgaben. Und da hilft mir, dass ich eigentlich seit den Anfängen des Berufs immer gerne im Team gearbeitet habe. Das heißt, auch Entscheidungen gut besprochen, gut beraten, nie allein auf weiter Flur treffen musste. Insofern gelingt das. Ich muss ganz viel Akten studieren, um die Dinge, die ich unterschreibe, auch wirklich zu kennen. Und das macht jetzt nicht immer Spaß. Also.
Wie gehen Sie denn mit Stress um?
Ich sage mal, ein bisschen Stress macht mir immer noch, dass ich selber meinen Kalender ja ganz wenig bestimmen kann. Der wird ja festgelegt durch die Notwendigkeiten, durch mein Büro. Die müssen das einfach tun, die müssen Termine vereinbaren, um den ganzen Bedarfen auch gerecht werden zu können. Und so, wenn ich merke, ich bin jetzt über Wochen nicht Herr meiner Zeit, dann reagiere ich auch schon mal grantig. Und das macht dann auch Stress. Aber der Beruf bringt Vielfalt mit sich. Und zum Beispiel jede Form von Gottesdienst, gemeinsamen Gebetszeiten, auch zum Beispiel Predigtvorbereitungen, also bis heute habe ich jede meiner Predigten selber gemacht. Das ist für mich Erholung. Ich mache das gerne. Es interessiert mich immer wieder und irgendwie ist das ein Stück Ausgleich.
Sie waren ja auch mal für Priesterausbildung zuständig, konkret in Trier und dann auch mal für alle deutschen Priesterseminare. Ja. Kommt in der Priesterausbildung eigentlich das Wort Work-Life-Balance vor?
Also das ist dringend notwendig, also Stichwort Urlaub, freier Tag, Exerzitien, also geistliche Auszeiten war für mich als Ausbildungsleiter immer wichtig nachzufragen, nehmen Sie die Zeiten, wie gestalten Sie sie, was hilft Ihnen dabei, wieder Kraft, die Ressourcen aufzutanken, um im Dienst stehen zu können. Ich halte das für ganz, ganz wichtig und merke auch, dass sich da eine ganz gute Kultur bei den meisten Seelsorgerinnen und Seelsorgern ausgeprägt hat.
Ist das auch eine junge Priestergeneration, die da anders rangeht? Also gibt es da Parallelen zu dem, was man so im gesamtgesellschaftlichen Kontext hört, dass jüngere Generationen anders drauf sind, sage ich mal flapsig?
Das kann man durchaus sagen. Also wir haben Generationen, die klar auch sich unterscheiden voneinander und dieses berühmte Stichwort Work-Life-Balance spielt auch für Priester, für jüngere Priester eine Rolle. Wobei ich das positiv sehe. Also die pflegen Kontakte, Freundschaften, die sind kulturell interessiert. Da sind Musiker dabei, die anderen Sportler. Ich kenne Leute, die sind, einige sogar, die sind bei der Feuerwehr. Also die sorgen für sich. Und das halte ich eher für gut, denn ich sage mal, in meiner eigenen, in unserer Generation, musste man sich das eher erkämpfen und immer wieder begründen. Wie, du arbeitest nicht und was, am Wochenende frei und so. Also das war keine Selbstverständlichkeit.
Ich würde jetzt den Fokus mal gerne ein bisschen verändern auf Kirche als Arbeitgeber. Da gehen ja auch die Fachkräfte aus. Wie verändert das Kirche?
Ja, also das ist ein massives Problem, dass wir aus verschiedenen Gründen Schwierigkeiten haben, die Stellen, die wir gerne besetzen würden, zu besetzen. Und das gilt nicht nur für Seelsorgerinnen und Seelsorger. Die Zahl geht zurück. Da könnte man immer noch sagen, ja gut, es gehen auch die Notwendigkeiten und Bedarfe in einer kleiner werdenden Kirche zurück. Ganz anders ist es aber, dass Kirche vor allem begründet durch den Missbrauch, keinen guten Ruf hat als Arbeitgeberin, was sie über Jahrzehnte gehabt hat. Kirche ist nach wie vor ja, wenn man die Caritas dazu nimmt, einer der größten Arbeitgeber in unserem Land.
Wenn man evangelisch. Also die beiden Kirchen zusammen sind zweitgrößte Arbeitgeber nach der öffentlichen Hand.
Ne? Und haben ja ein unglaubliches Spektrum an Berufsmöglichkeiten. Aber überall höre ich, auch im karitativen Bereich, im Beratungsdienst, in der Seelsorge, unter Erzieherinnen, Erziehern, da leiden wir am üblichen Fachkräftemangel in Sozialangeboten von Pflege und Krankenhaus. Es hängt immer auch mit dem Arbeitgeber zusammen. Und das heißt für uns, Arbeitgebermarke Kirche müssen wir entwickeln. Denn ich finde immer noch, es gibt viele attraktive Aspekte an diesen Berufen.
Es gibt ja auch das besondere kirchliche Arbeitsrecht, von dem man immer wieder mal liest, in der Regel, wenn es um die Restriktionen geht, um die Unterschiede zum staatlichen Arbeitsrecht. Ist da was auf dem Weg, um dieses ja landläufig Fachkräftemangel genannte Thema, aber letztlich das Reputationsmanagement für Kirche nach vorne zu bringen?
Also da muss man sagen, wir haben verstanden und haben ja vor kurzem die Grundordnung des kirchlichen Dienst- und Arbeitsrechts verändert und da eine klare Trennung vorgenommen. Wir sagen, Vielfalt ist Bereicherung für kirchliche Dienste. Das berührt auch geschlechtliche Vielfalt. Und die privatesten Lebensverhältnisse von Menschen im Dienst der Kirche berühren nicht die Arbeitsverhältnisse. Das ist dieses Thema, wir haben es lange geschiedenen Menschen, wiederverheirateten Menschen, Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen sehr schwer gemacht, eher unmöglich und nicht geworben um deren Beitrag zur Kirche, obwohl viele von denen einfach vom Inneren her zu uns passen. Das haben wir verändert. Das ist jetzt ganz klar die Offenheit. Ein anderer Punkt ist, also das Spektrum der Berufe, in denen man sozusagen altruistisch für Menschen, mit Menschen unterwegs sein kann. Ich glaube, da gibt es keine gesellschaftliche Größe, die eine breitere Facette von Möglichkeiten der beruflichen Entfaltung fasst und auch Berufsqualifikationen in Berufe bringen. Das sind Lehrberufe, das sind Psychologen, das sind Theologen, das sind Ökonomen. Also eine bunte, breite Palette.
Kirchliches Arbeitsrecht ist gerade geändert worden. Ich sage mal, ein großer Schritt für die Kirche, ein kleinerer für die Menschheit, weil anderswo war man schon so weit. Ne? Also da ist was nachgeholt worden. War es das oder ist noch was in Arbeit? Kommt da noch eine Schippe drauf, um Kirche vielleicht auch gesellschaftlich wieder nach vorne zu bringen und nicht nur im Nachholen aufzuholen?
Ja, da sprechen Sie etwas an, woran ich auch leide, dass man den Eindruck hat, wir hinken immer etwas hinterher. Und das gilt ganz gewiss für die Frauenfrage. Geschlechtergerechtigkeit in unserer Kirche hat noch viel Potenzial nach oben. Wir können nicht in Ländern der Welt deutlich und stark uns positionieren für Geschlechtergerechtigkeit, wenn wir sie nicht innerkirchlich wirklich umsetzen.
Und was wäre ein konkretes Beispiel?
Ja, also Frauen in Führungspositionen. Das ist schon mal das Erste. Da haben wir, hat die Bischofskonferenz 2013 sich eine Quote gegeben. Die konnten wir erfüllen, aber die muss nach oben kommen. Und im Moment merken wir, das gelingt ja nur, wenn Frauen in allen kirchlichen Berufen auch wirklich in ihrer Berufsbiografie Aufstiegsmöglichkeiten haben, damit sie irgendwann in der Lage sind, auch Führungspositionen zu übernehmen. Und dann kommt die Frage automatisch, und was ist mit den kirchlichen Ämtern von Priestern, Diakonen, Bischöfen? Ja, die steht im Raum und die wird diskutiert. Da wird nicht in einem kurzen Zeitraum eine Lösung anstehen, aber es gibt auch nicht wirklich Ruhe in dieser Frage.
Und das ist ja auch in Deutschland nicht ganz ohne weiteres alleine zu beantworten.
So ist es, ja.
In der, ich sag jetzt mal, Mehrheitsgesellschaft gibt es den großen Ruf nach, wir brauchen Fachkräfte, aber bitte nicht über 35. Ne? Also das ist jedenfalls eine Erfahrung, die sehr viele machen, die sich jenseits der 50 bewerben. Stichwort Altersdiskriminierung. Wie denkt der Vorsitzende der DBK drüber?
Es wäre wirklich problematisch, wenn wir Menschen in einem höheren Lebensalter ausschließen von Möglichkeiten, die wir haben und brauchen. Aber es ist natürlich in der Tat so, diejenigen, die Bewerbungen, die Stellen ausschreiben, die Bewerbungen entgegennehmen, schauen immer auch, was ist die berufliche Erfahrung auf der anderen Seite und was sind die Potenziale, die entwicklerisch da sind auf der anderen Seite. Was die Seelsorgeberufe betrifft, machen wir sowohl von den Studiengängen, von den Ausbildungsgängen als auch von den Einstiegsszenarien ganz klare Angebote mittlerweile nicht mehr nur an junge Menschen, sondern auch an Menschen, Frauen nach der Familienphase, weil wir gezielt wissen, da ist eine Kirchenbindung da, die interessieren sich noch, die können mit ihrer Erfahrung genau diese Berufe bereichern.
Soweit Teil 1 unseres Gespräches. Im zweiten Teil knüpfen wir daran an. Kleiner Teaser, es ist spannend, was Bischof Betzing über das Verlängern von Lebensarbeitszeit zu sagen hat. Wir kommen natürlich auch auf die Rolle der Babyboomer in und für die Kirche zu sprechen und auf die nicht unwichtige Frage, wem kann man eigentlich noch glauben? Das alles und noch viel mehr, also in der nächsten Episode. Wir freuen uns drauf, zwischendurch von euch Kritik, Anregungen oder Fragen zu erhalten. Mit einer E-Mail an info@babyboomer-stories.de. Ihr könnt gerne auch möglichst viele Sterne bei den großen Podcast-Plattformen als Bewertung hinterlassen. Und wer mag, kann am 13. April Geburtstagswünsche an Bischof Georg Betzing schicken. Also, danke fürs Zuhören. Bis bald. Macht's gut.